Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Herzlich willkommen zu Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Bauen, Immobilien und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Wiebke Becker, ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Liz Hannemann-Strenger, ich bin von der Strenger-Gruppe.
Oh, wie schön, dass du heute bei uns bist, liebe Liz.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, freut mich sehr.
Lass mich dich in zwei Sätzen kurz vorstellen. Du hast BWL in Aachen studiert, promoviert. Danach bist du zu McKinsey als Unternehmensberaterin im Bereich Pharma und Konsumgüter. Unterbrich mich, wenn irgendwas falsch ist.
WHU habe ich studiert und in Aachen promoviert, aber
okay.
Sonst alles richtig.
2014 bist du in das Familienunternehmen eingestiegen, in die Strenger Immobiliengruppe. Erst im Vertrieb, dann Bereichsleiterin und jetzt Mitglied der Geschäftsleitung.
Genau.
Zusammen machst du das mit deinem Mann, der auch Teil der Unternehmensführung ist. Mhm. Ihr seid zudem Eltern von 5 Kindern. Du beschreibst dein Leben als einen bewussten Balanceakt zwischen Unternehmertum und Familienmanagement.
Ja, sehr schön formuliert, ja.
Wie das alles zusammenhängt, Führung, New Work, Vereinbarkeit, Vertrieb und so weiter, darüber wollen wir sprechen.
Schön.
Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Wir starten mit einer Schnellfragerunde. Bist du eher Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher, definitiv.
Wann
wahrscheinlich genau. Auch zwangsläufig.
Ja, die Frage eigentlich übrigens sieht dich ja auch irgendwie.
Wobei ich auch früher nie die Letzte im Club war, weil ich schon immer gern wahrscheinlich auch vom natürlichen Biorhythmus eher der Frühaufsteher bin und dann abends auch einfach sehr müde wird. War früher auch schon so.
Okay, okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee, aber auch Tee.
Okay. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Ärztin. Ah. Ärztin war nicht nur als ich weiß nicht, ob es mein erster war, aber den ich sehr, sehr lange hatte und sehr, sehr lang hinterher getrauert habe.
Mhm.
Kinderärztin.
Okay. Kinderärztin. Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
Generation Angst. Smartphone-basierte Kindheit und die Auswirkungen davon.
Okay.
Ja, wichtiges Thema. Welche Stadt hat dich zuletzt wirklich beeindruckt und vor allem auch warum?
Austin in Texas, USA, also Texas verbindet man ja mit Shooting Ranges und Trump Hochburg. Und ich war dort vor 10 Jahren und dann das letzte Mal vor einem Jahr. Und es ist so liberal, dynamisch, krasses Wachstum, totales liberales Mindset, mega positive Vibes. Ich war total beeindruckt davon, okay. Weil einfach diese Stimmung so positiv war und USA ja auch total die Herausforderungen hat. Und mich hat es sehr inspiriert, dass man auch in so einem konservativen Trump-Lager da sehr liberal und proaktiv und positiv sein kann.
Mhm. Und ganz viel Football.
Ganz viel, das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich bin Football-Mama.
Dann wahrscheinlich ja. Aber das war... ja, das hat mich positiv inspiriert.
Okay. Welcher Ort entspannt dich sofort?
Wald und Berge.
Mhm.
Wald, ja.
Welche App benutzt du am häufigsten?
Ich glaube schon LinkedIn tatsächlich und Wetter, wenn ich mit Fahrrad fahre. Und die Schul-Apps tatsächlich, weil da ja die ganzen Kommunikationen kommen.
Wetter-App hat man auch noch nie.
Und Salesforce.
Ja.
Salesforce tatsächlich auch sehr häufig.
Welche Superkraft hättest du gerne für einen Tag?
Oh, für einen Tag dann fliegen können.
Mhm.
Oder zaubern.
Oder
alle Wünsche erfüllen.
Oder beides.
Oder beides.
Gibt es etwas, das dich außerhalb der Arbeit begeistert, aber auch kaum jemand weiß?
Begeistert und kaum jemand weiß. Ich bin ein sehr offener Mensch, deshalb überlege ich, ich teile normalerweise die Sachen. Vielleicht ist es ein bisschen, da rede ich nicht so oft drüber, aber ich glaube schon an Energien und dass sich Dinge fügen. Also Esoterik wäre wahrscheinlich zu viel.
Mhm.
Also ich bin jetzt nicht so, dass ich, also so das typische Klischee von Esoterik, aber ich glaube schon, dass Gedanken und Energien einen Einfluss haben und meine auch, dass ich die Erfahrungen dazu zu mache und das auch mehr, je älter ich werde. Und das ist vielleicht ein Bereich, über den ich öffentlich nicht so oft spreche, aber der mich sehr fasziniert und wo ich auch versuche, mein Leben ein Stück weit danach zu gestalten und meinen Kindern weiterzugeben und guter Mensch sein soll. Und nicht mit dem Motiv, dass es einem dann selber gut geht, aber dass das eher die natürliche Konsequenz ist.
Okay. Da wären wir auch. Vielen, vielen Dank. Du bist sehr souverän durch die Schnellfragerunde geschlittert.
Es war nicht vorbereitet.
Nein.
Aber sehr, sehr gut. Also ein super Icebreaker.
Du hast über Haltung von dir als Person gesprochen. Mhm. Was für eine Haltung, wenn man das runterbrechen kann, hast du so als Unternehmerin?
Mhm. Ich glaube, man muss ja immer authentisch und stimmig sein. Und gerade als Familienunternehmer geht ja Familie und Personenunternehmen super krass Hand in Hand. Und ich habe eine sehr langfristige Perspektive und dass der Mensch im Mittelpunkt steht, egal ob sie Mitarbeiter sind oder die Kunden, und gleichzeitig, und das passt auch zu mir als Person, einen sehr ehrgeizigen Blick auf die Dinge. Also ich glaube, man kann ja auch nur als Unternehmen bestehen, wenn man erfolgreich ist und das heißt eben auch profitabel, auch wenn nicht die Profitabilität immer der Hauptmotivator ist, aber damit würde ich sagen Ehrgeiz und Menschen. Das ist schon, was mich antreibt. Mhm. Ja, in ganz vielen Bereichen und eben auch als Unternehmerin.
Ja, klar. Magst du die Strenger-Gruppe noch mal ein bisschen genauer vorstellen? Mhm. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Mein Vater hat das 1982 gegründet, also zweite Generation, damals in seinem Wohnzimmer wirklich als Lokalmakler ganz am Anfang. In der Zwischenzeit machen wir alles rund um Immobilien, vorwiegend Wohnen und vorwiegend Bauträger deutschlandweit in der Zwischenzeit. Genau, Gesamtleistung um die 200 Millionen. Hauptsitz ist bei Stuttgart in Ludwigsburg, aber wir haben Filialen in Hamburg, München, Berlin, Basel, Frankfurt und Stuttgart.
Wie viele Mitarbeitende?
120. Eigentlich eine recht kleine Truppe. Wir haben aber viele, die nicht auf der Payroll direkt stehen, aber ich ausschließlich mit uns arbeiten oder wir mit ihnen arbeiten dürfen.
Okay. Spannend, weil bisher ist die Strenger-Gruppe tatsächlich so unter meinem Radar gewesen.
Ja, ja.
Und ist das bewusst so eine Entscheidung? Wir wollen so ein bisschen unter dem Radar, also nur so auf Messen und auf Podien und so?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich glaube, wenn ich da so drüber nachdenke, gibt es schon ein paar Erklärungen oder Gründe dafür. Also zum einen waren wir langen Lokalbauträger und haben 2012 erst die Filialen gestartet und dann aber auch in Frankfurt und München. Und es braucht auch immer, bis die anlaufen. Berlin haben wir tatsächlich erst vor 2 Jahren gegründet. Das heißt, wenn man hier nicht in der Region so sehr verankert war, dann war das wahrscheinlich ein Punkt. Und der zweite Punkt ist schon, dass die Sichtbarkeit wahrscheinlich erst zugenommen hat durch auch Social Media oder so ein Stück weit, weil wir das vorher gar nicht so bedient haben. Ja, da waren wir als Presse, aber da gab es auch... Es gibt ja auch deutlich größere als wir. Und der dritte Grund ist, dass wir haben 2016 schon die 100-Millionen-Marke geknackt, aber wir waren lang eben ein kleiner Lokalbauträger, muss man sagen. Und damit nimmt man einen, glaube ich, nicht so wahr. In der Zwischenzeit nimmt man uns aber wahr, zumindest, glaube ich, den einen oder anderen.
Ja, und vor allem auch durch dich als Person. Würde ich mal so sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Bist da schon präsent.
Schön.
Ihr wurdet als Familienunternehmen ausgezeichnet im letzten Jahr.
Ja.
Was war das für eine Auszeichnung und was hat die Auszeichnung bei dir so emotional ausgelöst?
Vielleicht zur ersten Frage, es war Familienunternehmer des Jahres. Mhm. Und es war insofern für uns was ganz Besonderes, weil die anderen Unternehmen, die bisher Familienunternehmer des Jahres gewonnen sind, das waren eben sehr große namhafte, also von Freudenberg, von Goldbeck, also einfach sehr, sehr große Unternehmen. Und dann ist schon erstaunlich, dass jetzt Strenger das wurde. Und deshalb war es für uns ein Moment, der auch mich persönlich sehr berührt hat, weil ich das Gefühl hatte, also es gibt ja viele Bereiche im Familienunternehmen, die sieht man von außen nicht, die sind aber sehr anstrengend und sehr mühsam. Und ich glaube, wir haben am Ende des Tages viele Sachen gut hinbekommen, auch mit Glück und so, aber auch, weil sich jeder ein bisschen zurückgenommen haben. Wir haben die Übergabe hinbekommen, meine Eltern haben sich zurückgenommen. Wir sind durch ist ja auch kein Geheimnis, vor allem hier bei den Zuhörern wahrscheinlich, die in der Immobilienbranche auch Einblicke haben, durch eine krasse Krise gegangen und haben das auch, also wir sind ja noch immer drin, aber wir meistern das ganz gut und haben diese Mischung aus Professionalisierung, Innovationen und Familienunternehmen ganz gut hinbekommen. Und das ist schon ein Moment, der einen dann enorm, also ich war extrem gerührt, muss ich sagen, als wir diesen Award bekommen haben. Und gleichzeitig gibt es einem natürlich auch noch mehr Verantwortung und noch mehr, ja, Würde ist zu viel, aber man weiß, man muss es schon gut machen. Und das ist jetzt ein Schritt und da stehen noch viele andere an. Die Krise ist noch nicht gemanagt. Mhm. Wir werden irgendwann auch eine Nachfolgesituation haben. Also klar, meine Kinder sind noch klein, aber trotzdem muss man zum Beispiel bei einem Testament überlegen, wie würde man es denn machen und so weiter. Deshalb, man weiß, man kann sich da nicht ausruhen, aber es war eine ganz schöne Anerkennung.
Und das hat wahrscheinlich auch deinen Ehrgeiz, den du ja zu Beginn schon angesprochen hast, auch nochmal ein bisschen getriggert, oder?
Ja, ja, total, total.
Mhm. Ja.
Wobei mein Mann steht ihm in nichts nahe. Genau, ja. Also im Gegenteil, ich bin auch schon ehrgeizig, aber ich glaube, er ist nochmal ehrgeiziger. Deshalb
spannend, ja.
Auch manchmal anstrengend für die Mitarbeiter.
Ja. Was würde jetzt aus deiner Sicht ein gutes Familienunternehmen heute auch wirklich ausmachen? Also ich arbeite ja auch in einem familiengeführten Unternehmen, jung, nach wie vor wirklich auch familiengeführt. Ich weiß durchaus auch die Vorteile daraus sehr zu schätzen, als ich auch in einer anderen Form gearbeitet habe vorher.
Ja.
Aber was ist da, wo du sagst, das zeichnet es wirklich aus?
Schon diese sehr langfristige Perspektive und die Unabhängigkeit, natürlich gibt es auch Familienunternehmen, die börsengelistet sind und damit nicht unabhängig, aber man hat damit viel mehr die Chance, langfristige Entscheidungen zu treffen, die Menschen nochmal anders mit in den Blick zu nehmen. Also wo ich es ganz stark gemerkt habe und habe das als wahnsinniges Privileg empfunden, jetzt sind wir in dieser Krise gestartet. Und wenn, also ich erinnere mich, ich habe ja gerade gesagt, Salesforce ist auch eine App, die ich viel benutze. Also da trackt man unter anderem, wie viele Leads reinkommen. Und jetzt haben wir in einer normalen Zeit so 50 Leads am Tag, manchmal auch 20, manchmal auch 100. Aber wir haben ordentlich Leads. Am Anfang in der Krise waren einfach 2 Tage null. Mhm. Dann habe ich in der Verkaufsbesprechung selber mit meiner E-Mail-Adresse versucht, ein Lead zu starten, weil ich dachte, wahrscheinlich ist ein Systemfehler und es war keiner. Zentrale hat angerufen, jetzt willst du eine Wohnung kaufen. Und wenn der Lead-Eingang so nach unten geht, dann müsstest du eigentlich massiv Stellen abbauen. Dann hätten wir eigentlich Filialen schließen müssen. Weil das sind die Haupttreiber, wo man sagt, warum habt ihr in Hamburg noch eine Filiale sitzen? Also Schotten dicht machen. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Mitarbeiteranzahl gehalten. Wir haben die Filialen gehalten, wir haben den Menschen Sicherheit gegeben und das war was, was wir nur in dieser Konstellation im Familienunternehmen gemacht haben und im Nachgang auch eine Riesenchance, weil das einer der Gründe ist, warum wir weiterhin auch gut durchkommen. Das ist ganz toll, man kann in Innovationen anders investieren.
Total, ja.
Weil nicht auf den kurzfristigen Return geschaut wird, sondern man auch langfristig mal Sachen machen kann. Man kann anders nach Werten handeln. Ich empfinde das als ganz großes Privileg, wenn man da im Familienunternehmen die Sachen so gestalten kann.
Mhm, total. Genau das macht es eben aus, diese langfristigen Planungen oder auch eben durch so eine Krise geschlossen zu gehen und zu sagen, ja, wir wissen, das wäre jetzt der konsequente Schritt, aber wir tun ihn nicht, weil wir die Verpflichtung auch den Mitarbeitenden gegenüber haben.
Genau.
Und auf der anderen Seite, wenn es dann eben auch diese schwierigen Zeiten sind, dann sind die Mitarbeitenden ja auch da, stehen zusammen und sagen, hey, wir gehen das jetzt hier gemeinsam durch.
Total.
Und am Ende des Tunnels ist auch wieder das Licht.
Absolut. Ja. Absolut.
Ah, da kriege ich richtig Gänsehaut.
Ja, nein, hast du auch super schön formuliert. Und es sind ja auch die Momente, wo man so spürt, wenn man diesen Zusammenhalt spürt, das sind Momente, die mich wahnsinnig berühren und bestätigen, dass das der richtige, dass das der richtige Weg ist.
Ich nehme euch jetzt die Gänsehaut wieder weg.
Bitte.
Wo ist die Reibung? Was passiert mit Konflikten, die nicht immer sachlich geklärt werden können? Weil je persönlicher man miteinander verbunden, desto schneller sagt man vielleicht auch das ein oder andere.
Ja, absolut. Mega hart. Also ich steige vielleicht was ein. Das habe ich auch noch nicht geteilt. So, habe ich ja die spannende Konstellation, dass ich mit meinem Mann arbeite, mit meinem Vater ein Büro teilen durfte. Aber ich hatte Feedback. Wir zu dritt in der GL, also mein Mann, unser CFO, der ist seit 20 Jahren bei Strenger, hat mit 18 da angefangen, mega guter, mega, inhaltlich mega gut, super loyal, also mega. Und wir haben uns zu dritt Feedback gegeben. Und bei mir kam unter anderem bei dem Kritikthema Emotionalität. Und das habe ich hauptsächlich in den inhaltlichen Diskussionen mit meinem Mann, weil da die Zündschnur einfach kürzer ist und man zwangsläufig private Themen damit reinbringt. Also wenn man privaten Konflikt hat und man fühlt sich nicht gesehen, dann ist die Zündschnur auch deutlich kürzer inhaltlich. So, ich weiß, das ist nicht gut, aber das ist die Wahrheit.
Ach, das und ist, so ist es eben.
So ja. ist es eben. Und das ist jetzt so eine ganz operative Sache, wo man, glaube ich, mit umgehen kann, wo man auch Handwerkssachen oder wo man auch Instrumente mit an die Hand nehmen kann und die lernen kann, dass man da besser wird, ja, also dass man nicht so emotional wird, dass man dann kurz durchatmet, dass man sehr offen kommuniziert und so weiter. Aber dann gibt's auch sehr grundsätzliche Sachen, die einfach schwierig sind, weil man hat im Familienunternehmen immer das Thema, dass man hat das Thema Macht, klingt immer so aggressiv, aber ich glaube, jeder will irgendwie am Ende des Tages gesehen werden und seinen Platz haben. Das ist die ältere Generation, ohne die es unser Familienunternehmen nicht geben würde. Ich hätte auch das Familienunternehmen so mit den Skills, die ich habe, nicht so aufbauen können, wie das meine Eltern gemacht haben, vor allem mein Vater, weil der einfach so ein krasser Unternehmer ist, so risikofreudig. Das wären, glaube ich, nicht meine Stärken in dem Maße gewesen, wie er die hat. Auch meine Mutter, auch ganz spannend, weil die manchmal, gerade wenn die vielleicht operativ nicht so extrem eingebunden waren, dann vergisst man manchmal die Mütter, die aber einen ganz enormen Einfluss im Familienunternehmen haben, auch einen guten, weil sie alle Kinder zum Beispiel mit im Blick haben und oft auch ein Bauchgefühl haben und so die stille Macht auf dem Hintergrund sind.
Das wollte ich gerade sagen, manchmal sagt man ja dann den Damen nach, am Küchentisch zu Hause hinter verschlossenen Türen wird das letztendliche Wort gesprochen, womit die Herren dann auch den nächsten Tag durchstarten, oder?
Bei meinen Eltern definitiv ist nach wie vor so. Mhm. Nach wie vor so, dass ich dann manchmal weiß, okay, der Zungenschlag kommt jetzt von meiner Mutter, aber sie hat immer eine sehr wertvolle Perspektive auch. Also aber das sind natürlich Konstellationen. Dann gibt's das ganze Thema Geld, was ich weiß, das ist auch immer ein sensibles, weil man sagt, das sind alles Luxusthemen, aber ich kann es jetzt nur für uns sagen, wir haben halt alle Eier in einen Korb geworfen. Mein Mann war davor Seniorpartner bei McKinsey und das ist finanziell eine attraktive Stelle. Und wir haben jetzt beide, machen wir strenger zusammen. Wir hatten auch nicht geplant, als er eingestiegen ist, dass wir in diese Krise reinkommen. Und da gibt es eben auch Jahre, wo nichts ausgeschüttet wird. Und das heißt, man muss aber da auch mit umgehen und in Lebensplanung. Und in dieser Gesamtkonstellation ist es schon manchmal sehr schwierig. Was ich ganz persönlich manchmal noch so wahrnehme, es sind total viele Rollen, die man hat und total viele Hüte, die man bespielen muss. Klingt auch so ein bisschen manipulativ, das meine ich aber nicht so. Aber ein Beispiel, wir hatten jetzt vor Gesellschafterversammlung. Da bin ich einerseits in der Rolle der Geschäftsleitung, dann habe ich aber auch die Perspektive der Mitarbeiter. Dann sitzt da mein Mann mit am Tisch, der aber in dem Moment mein GL-Kollege ist, meine beiden Eltern, mit denen es irgendwie eine Eltern-Kind-Beziehung gibt. Dann gleichzeitig kann ich diese Konflikte, die da im Raum sind, auch nicht mit den Kollegen teilen, weil das ja auch nicht ihre Aufgabe, dass sie jetzt unsere Familienthemen da im letzten Detail Verständnis dafür haben. Und dann versucht man da, das allen recht zu machen, jeden zu sehen, für jeden da zu sein. Und das ist manchmal sehr mühsam und auch ein bisschen einsam, wenn man mit diesen ganzen Themen alleine ist.
Ja. Glaube ich. Mhm. Kann man es allen recht machen?
Nee, man kann es nicht allen recht machen. Gar nicht, nein. Ja. Aber was ich schon gelernt habe, sich manchmal ein bisschen zurückzunehmen, ist eigentlich für alle Beteiligten besser. Also ich habe früher manchmal so Kämpfe ausgefochten, weil ich mich unfair behandelt gefühlt habe oder so. Wo ich heute viel mehr drüber stehe und versuche, die anderen in ihren Motiven zu sehen und da irgendwie nachsichtiger zu sein. Und ich finde, mir ging es viel besser damit. Das Ergebnis ist oft ein besseres. Man kommt dann viel schneller hin, dass ich da heute mich ein Stück weit mehr zurücknehme. Das ist auch okay so.
Du bist ja, so wie wir dich jetzt auch wahrnehmen und wie wir dich auch auf LinkedIn, also wie ich dich auf LinkedIn auch gefunden habe, ein sehr offener Mensch, der wirklich das Innere nach außen kehrt.
Ja, ja.
Wie kommt das so an? Sowohl jetzt auf LinkedIn, was kriegst du da für Reaktionen, aber auch im Unternehmen, weil die lesen das ja auch.
Ja, total spannende Frage. Es gibt auch negative Reaktionen, also es gibt positive, die sagen, okay, schön, dass sich jemand öffnet und auch mal die negativen Sachen teilt. Ich kriege aber auch manchmal negative, also sowohl Kommentare auf LinkedIn, ich glaube, das gehört aber dazu, wenn man sich irgendwie der Öffentlichkeit stellt, aber auch sonst im persönlichen Gespräch. Also ich hatte auch mal den Fall, dass sich eine Mitarbeiterin da sehr angegriffen gefühlt hat. Ich habe gar nicht direkt sie beschrieben und ich nehme ja ganz selten die Situation 1:1, wie sie ist, sondern immer ein bisschen abgewandelt, weil ich auch nicht möchte, auch bei meinen Kindern, dass es genau, also so, die wissen genau, okay, ich saß am Küchentisch, ich hatte das rote T-Shirt an und habe zu meinem Bruder gesagt, ob er total bescheuert ist und warum wir jetzt bei strenger arbeiten, weil das, ich verpacke es dann immer ein bisschen in einen anderen Kontext, aber die hat sich sehr angegriffen gefühlt und meiner Ansicht nach damals aus einer Situation, die ich anders bewertet habe, also genau. Da habe ich so gemerkt, okay, man muss sehr sensibel sein, weil die Mitarbeiter lesen das, die nehmen sich wahr, die nehmen das wahr und interpretieren das auch für sich. Und ich glaube, ich habe auch gelernt, dass nicht alle intern also total begeistert sind davon. Also ich glaube, die spüren das im Ersten. Wir haben ja sehr viel positive Effekte auch durch die Firma davon. Also ob es Recruiting ist, Sichtbarkeit, Leads, neue Partner. Also da haben sich schöne Dinge am Ende des Tages ergeben. Aber das nimmt natürlich die einzelnen Kolleginnen nicht so wahr. Und das ist auch in Ordnung. Die arbeiten trotzdem jeden Tag an ihren Themen. Deshalb darf man nicht erwarten, dass alle da Juhu schreien. Und ich hatte auch schon mal, also genau, vielleicht das ganz konkret. Meine Mutter hat es super skeptisch gesehen. Also die hat echt immer gesagt, dass sie man muss sehr vorsichtig sein. Die propagiert auch die Sie-Kultur. Wir haben die Du-Kultur eingeführt und man darf sich nicht öffnen, muss sehr vorsichtig sein. Und den Weg habe ich ja trotz ihres Rats irgendwie anders
beschlossen.
Genau. In der Zwischenzeit kannst du es ein bisschen mehr nachvollziehen, aber die sieht es noch immer. Jetzt noch immer skeptisch, ja. Deshalb, es gibt auch negative Stimmen. Manche finden es auch toll, aber gibt auch die kritischen.
Mhm. Ist es eher Bühne, Tagebuch, Selbstreflexion, was du da auf LinkedIn machst? Oder alles?
Ich glaube, alles. Mhm. Ich mach's, also ich habe ja keine Agentur und ich teile tatsächlich, und das ist vielleicht auch manchmal ein Nachteil, aber ich schreibe die immer sehr schnell, wenn ich eine Idee habe. Und das sieht man manchmal, das sind Rechtschreibfehler und es ist nicht alles rund, so wie man es machen würde. Aber ich schreibe die, wenn ich ein Thema habe und die sind irgendwie, das Thema ist da und das fügt sich. Also wenn ich einen Beitrag versuche zu schreiben und ich brauche eine Stunde, dann ist er nicht so, wie er, glaube ich, zu mir passt. Deshalb ist es alles, würde ich sagen. Also es ist ein bisschen Tagebuch, weil es natürlich auch Reflexionen, Gedanken sind, Erfahrungen, die ich teile, vielleicht auch manchmal Enttäuschungen oder Sachen, wo ich merke, ah, da komme ich nicht weiter. Und Bühne in zweiter Ableitung, glaube ich. Aber natürlich, spielt in der Zwischenzeit schon auch eine Rolle. Ja.
Lass uns mal nochmal zur Strenger-Gruppe zurückkommen. Wir switchen gerade so ein bisschen, wir hüpfen gerade in unseren Fragen.
Ich suche gerade.
Hier. Das Thema Wohnen, Quartiere, Nachhaltigkeit jetzt als Überbegriff, da können sich die Zuhörer drauf einstellen. Ihr seid bei der Strenger-Gruppe, ihr habt mehrere Marken, Strenger Bauen und Wohnen, sowie Baustolz. Ihr habt so die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis zur Vermietung und Verwaltung.
Ja.
Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mehr was über euer ganzheitliches Verständnis erzählen. Und fang mal damit einmal an.
Ich würde mit vom Produkt kommen und dann auf die Kunden übergehen, weil dann erklärt sich das, glaube ich. Und da passt auch wieder das Thema Familienunternehmen. Wir haben die Freiheit, die Projekte so zu gestalten, dass wir nicht nur den letzten Euro optimieren, sondern die bewusst auch so gestalten, dass sie lang Bestand haben. Und klar gibt es bei uns auch Projekte, die mal nicht optimal laufen, wo mal irgendwie ein Handwerker pleite geht und so weiter. Aber wir treffen Entscheidungen so, dass das Leben funktioniert und dass das Design schön ist, weil das auch immer einen ganz wichtigen Einfluss hat, wie man sich fühlt in einem Projekt. Und wir wollen inspirierte Orte schaffen, damit Menschen einfach besser leben, und davon leitet sich ganz viel ab. Also, und dazu gehört eben das Thema Nachhaltigkeit, eben auch, weil es, also Zum einen, weil es eine langfristige Perspektive hat, zum anderen natürlich, und da komme ich jetzt schon das erste Mal auf die Kunden, ich glaube, wenn wir es nur machen würden, aus idealistischen Gründen, würde es nicht funktionieren mit der Nachhaltigkeit, weil die Menschen nicht bereit wären, das zu zahlen, weil es einfach noch teuer ist. Aber es gibt eben die Subvention vom Staat, die viele im ersten Moment vielleicht nicht auf dem Schirm haben, für Kapitalanleger, für Eigennutzer, und damit ist es auch finanziell eine richtige Entscheidung aus Kundensicht, ein nachhaltiges Produkt zu wählen. So, und zum Thema Kunde. Wir haben auch bei Strenger viele, die seit Jahren immer wieder Immobilien bei uns kaufen, Sachen vermieten, Sachen verkaufen. Wir begleiten die teilweise übers ganze Leben. Und damit haben wir auch die gesamte Wertschöpfungskette. Mhm. Wir haben zum Beispiel, also wir haben auch natürlich einen signifikanten Anteil an Kapitalanlegern, weil wir 20 Leute fast in der Hausverwaltung und Mietverwaltung sitzen haben, die alles komplett rund um die Immobilie machen. Wir haben Kunden teilweise, die kommen noch nicht mal zur Übergabe, die vertrauen uns. Mhm. Die haben gar nie, war noch nie bei der Immobilie, aber die ist super vermietet, in besten Händen, da kommt kein Mieter, wenn der Wasserhahn tropft, und das ist jetzt kein, also 20 Leute in der Mietverwaltung ist jetzt kein profitables Geschäft, aber wir machen das eben aus dem ganzheitlichen Blick, die Kunden auch oder die Bedürfnisse der Kunden mit dem Blick zu haben.
Mhm. Ja. Liz, du hast einen ganz, finde ich, wesentlichen Aspekt gerade genannt. Ihr geht daran und sagt, wir bauen Projekte, die auch lange gut funktionieren.
Ja.
Also damit einhergehend ist aus jetzt auch aus unserem Verständnis die Nachhaltigkeit ja auch gegeben.
Absolut.
Weil das, was lange gut funktioniert, musst du ja nicht tauschen.
Absolut.
Sondern
absolut.
Es hat eben seinen Wert, seinen Bestand.
Absolut.
Und damit geht es einher.
Total. Ein Beispiel zum Beispiel, wie wir auch über Nachhaltigkeit nachdenken, das Soziale, und nicht nur, dass Sozialwohnungen dabei sind, da stehe ich auch dahinter und finde es richtig, sondern dass das Leben im Quartier miteinander funktioniert. Ja. Dass wir überlegen, wo sind Begegnungsräume, wo gibt es einen Gemeinschaftsraum, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Einsamkeit total zugenommen hat, aus diversen Gründen, Smartphone, whatever, aber auch bei den jungen Menschen, und gerade diese kleinen Begegnungen, die Interaktionen, das sind, was einer Gesellschaft einen großen Mehrwert gibt und den einzelnen Menschen. Und ich hatte eine Begegnung, die mich sehr berührt hat. Da waren wir in einem Quartier, wo es auch irgendwie, wo auch nicht alles rund lief, und ich bin dorthin gekommen. Es war eine Gruppe an Kindern aus allen unterschiedlichen Hintergründen, ja, ethnischen Hintergründen, die zusammen gespielt haben am Wasser mit ihren Fahrrädern. Daneben saßen ältere Personen, die auf die aufgepasst haben, die aber nicht die, also sah so aus, als waren sie nicht die Großeltern. Mhm. Und die haben sich unterhalten, und es war einfach so ein schönes Miteinander, wie ich mir ein Quartier eigentlich wünschen würde, nämlich dass man dass das ein Miteinander ist, wenn man möchte, also nicht zwanghaft, aber dass es diese Begegnungsräume gibt, weil das auch ein wichtiger Aspekt ist, dass man, dass es einer Gesellschaft gut geht und dass wir zusammenhalten und füreinander da sind.
Absolut. So war es ja früher auch, ehrlich gesagt, ne? Die Kinder sind raus, haben gespielt, und es hat immer jemand ein Auge drauf gehabt.
Genau. Absolut.
Mhm. Toll. Was müsste sich ändern, damit Wohnen einfacher auch wieder wird, oder auch was die Regulierungswut angeht? Was sind da so Themen, wo du sagst, hui, schwierig?
Bandbreite ist lange. Es fängt an von den Genehmigungszeiten, von den unterschiedlichen Bauordnungen in den unterschiedlichen Ländern. Also wir haben eigentlich mit Baustoff ein standardisiertes Produkt, wo man keine Steckdose ändern kann, aber die Landesbauordnungen sind in jedem Bundesland anders, und damit haben wir auch da jedes Mal Anpassungen. Es geht weiter, dass mit der Politik, also ganz konkret, es gibt ja auch Gemeinderäte, es gibt Bürgerinitiativen, die teilweise Projekte stoppen, die teilweise unprofitabel machen, weil dann der Bürgermeister oder der Gemeinderat doch mitgeht, wenn so eine Bürgerinitiative kommt und sagt, ich will aber von meinem Haus kein anderes Haus, dann werden 2 Stockwerke runtergenommen. Und dann kann man sich überlegen, was das für den Umsatz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Projektes heißt. Nämlich, das ist der Killer, wo es von positiv ins negativ rutscht. Ja. Und dass man vielleicht auch solchen Sachen weniger Raum gibt. Ich weiß, es ist nicht so ganz leicht zu lösen, weil es ja manchmal auch vielleicht da faktisch gar keine Berechtigung gibt. Aber Politik natürlich allen Bürgern recht machen will, aber das sind schon Hemmschuhe, die krass sind. Ja.
Bauturbo. Was ist super. Da so deine?
Super. Okay. Finde ich toll. Wir haben auch schon die ersten Projekte, die wir damit realisieren. Das ist super. Da bräuchte man noch in den Gemeinden mehr Wissen. Also wir haben Einzelne, die sind da schon total versiert und sind da auch super und wollen das mitgehen. Übrigens auch bei, weil ich gerade Politik und Gemeinden und Bürgermeister angesprochen habe. Ich habe auch viele positive Erfahrungen, wo ein Bürgermeister nämlich total in Lied geht und das im Dialog durchbringt. Also das gibt's auch. Aber Bauturbo ist per se super, gibt aber auch Gemeinden, die haben noch nie davon gehört und sind dann vorsichtig, also noch nie davon gehört, ist übertrieben, aber sind sehr vorsichtig, dass sie da alles richtig machen wollen und damit auch ein bisschen langsamer. Aber an für sich ist das ein gutes Instrument.
Okay.
Die Subventionen glaube ich auch dran, weil wir es im Moment, die Baukosten steigen eher wieder. Mhm. Die Grundstücke gehen auch nicht massiv runter. Deshalb, wo soll es herkommen? Es braucht, damit wir Wohnraum schaffen, eben schon diese Subventionen. Ja.
Hast du so ein, zwei Lieblingsprojekte, die ihr gerade realisiert?
Alle. Nein, ich mag tatsächlich sehr viele. Was sehr gut. Schon besonders ist, weil es einfach mit das Größte ist und eine neue Region und wahnsinnig schnell geht und im Verkauf gut läuft, ist bei Basel unser Arkadien-Projekt. Sind 240 Wohneinheiten und wir waren gestern wieder vor Ort, da sind wir jetzt einfach im vierten Stock vor wenigen Monaten angefangen zu bauen. Das ist einfach Wahnsinn, was für eine Dynamik da ist. Und man spürt da auch die Kaufkraft der Schweizer. Also das ist einfach nochmal andere Vibes sind in dieser Region. Dann sind es 17 Häuser, die wir unterschiedlich gestaltet haben, wo wir vor kurzem die wirklich in einem 8-Stunden-Termin mit den Architekten die Farbmuster aneinander gelegt haben. Wie ist die Türe? Wie ist hier der Putz? Wie passt das? Wie wird es nachher richtig harmonisch und schön? Design ist ja auch was immer ganz wichtig ist. Das ist schon ein sehr besonderes Projekt.
Wenn du gerade die Architekten erwähnst, wie arbeitet ihr immer mit ähnlichen, denselben Architekten zusammen? Wie findet ihr die? Was macht da eine gute Zusammenarbeit aus?
Wir haben unterschiedliche Architekten. Also wir haben natürlich welche, mit denen wir immer gern zusammenarbeiten, weil die Zusammenarbeit gut funktioniert, weil das ein Miteinander ist, weil wir wahrscheinlich auch zusammen matchen. Aber wir haben auch wieder neue Architekten. Und wie finden wir die? Ja, wir halten die Augen und Ohren auf. Dann ist es da auch manchmal, was heißt ein Geben und Nehmen? Aber wir haben zum Beispiel ein Architekturbüro, das sehr professionell ist und mit dem wir tolle Sachen machen, die machen uns zum Beispiel darauf aufmerksam, dass hier ein Wettbewerb ist. So, jetzt kann man sagen, müsstet ihr selber haben, aber haben wir eben auch nicht immer, dass wir das alles komplett auf dem Schirm haben und die kommen dann auf uns zu und dann funktioniert das ganz gut. Und wie muss es sein, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert? Wie bei allen Partnern, glaube ich, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht, dass man einfach professionell arbeitet. Also ich liebe es, wenn ein Architekturbüro dann selber mitdenkt, auch mit unserer Perspektive einnimmt, auch mit Kosten im Blick haben. Wir haben auch manchmal Architekturbüros, die haben einen hohen Designfokus, aber halt unsere, ich meine, am Ende des Tages müssen wir
es muss finanzierbar auch sein.
Muss finanzierbar sein. Und wenn dann kommt, das sieht aus wie eine Blechbüchse und da muss nochmal eine Million in die Hand genommen werden für die Fassade, damit es annähernd schön wird, dann kann man das zwar aus einem Design-Gesichtspunkt verstehen, aber aus einem Bauträger-Gesichtspunkt ist halt schwierig. Und dann mag das vielleicht ein Ring um die beste Lösung sein, aber das macht es sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber mit denen wir zusammenarbeiten, das macht Spaß und ist Hand in Hand und trotzdem ein Ring um die schöne und beste Lösung.
Man merkt total, dass du, na, wie gesagt, sehr, sehr offen bist, aber dieses Menschliche, ne, um so nochmal zurückzukommen zum Anfang mit, als du sagtest, Ehrgeiz und der Mensch, wie viel kommt da von der Familien-Liz ins Unternehmen und wie viel andersrum?
Das ist eine super spannende Frage. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich glaube, beide Seiten in beiden Welten in Anführungszeichen lebe. Also ich würde behaupten, dass ich auch bei meinen Kindern, also viele sagen ja, du musst ja ein ganz hartes Regiment führen zu Hause mit 5 Kindern und jetzt sind ja alle so 1,5 Jahre auseinander, also schon ist manchmal laut und chaotisch und ich tue das nicht. Also ich habe, ja, natürlich haben wir irgendwie Rahmenbedingungen und auch ein paar Regeln, aber es ist nicht so, dass zum Beispiel wir einen Putzplan haben und jeder muss das machen oder so, sondern ich versuche, die Kinder zu sehen, auch in ihren Eigenheiten, und es mit denen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und logisch, wenn die zwei sind, geht man anders mit denen um als mit einem 13-Jährigen. Aber ich muss sagen, da funktioniert das auch gut. Also, und die sehen auch mich. Und ich würde behaupten, dass bei uns recht friedlich und zugeht, dass wir uns gegenseitig helfen und im Blick haben. Natürlich nicht immer, ja. Es gibt auch Situationen, wo die sich die Augen auskratzen. Aber da leben wir das auch zu Hause. Und Ehrgeiz auch ein Stück weit, weil ich schon glaube, dass auch Anstrengungen wert ist und ja auch was sehr Schönes sein kann. Also Arbeit ist ja auch was sehr Erfüllendes. Und es kann auch toll sein, wenn man sich anstrengt und man erreicht was. Und trotzdem darf man Kindern nicht das Gefühl geben, dass sie nur geliebt werden, wenn sie Leistung bringen. Mhm. Ein bisschen eine Gratwanderung. Aber da lebe ich auch beide Seiten. Und das beantwortet die Frage nicht ganz genau. Aber ich habe das Gefühl, dass mir beide Welten sehr viel Kraft geben für die andere. Ich könnte nicht eine... Also ich glaube, ich wäre nicht so eine spannende Mama, wenn ich nur zu Hause wäre,
ja.
Weil die Kinder auch ganz so fragen, wie war dein Tag? Und dann fiebern sie mit. Jetzt habe ich am Montagmorgen irgendwie um 7 mit einem Kollegen gesprochen, der persönlich eine Krise hatte. Und die saßen dann daneben und waren echt so, oh krass, und haben sie mittags gefragt, und wie ist es weitergegangen? Oh, cool. Wie habt ihr es gelöst? Oder wie habt ihr es gemacht? Und wie geht's? Und gestern kam es ja auch nochmal, wie geht's jetzt weiter und so? Und oder auch inhaltlich, die ich nehme die auch mit zu Projekten und so, und die fiebern da mit und finden es, glaube ich, auch spannend. Und andersrum gibt's mir auch im Unternehmen sehr viel Kraft, dass ich die, also erstens die Perspektive auch der jungen Generation damit hab, also schon noch mal was anderes, wenn du da Teenies hast, die dich challengen und was heißt das jetzt wirklich mit Nachhaltigkeit oder wir denken da anders drüber nach. Und es gibt mir auch Ruhe, weil natürlich ist das Unternehmen immer mit dem Kopf, aber ich habe halt auch mal eine Phase, wo Fokus bei den Kindern angesagt ist und das ist auch total schön und bereichernd. Ja.
Und wahrscheinlich dann auch genau diese Momente, wo das Unternehmen dann doch mal weg ist aus dem Kopf, weil
ja,
da
genau.
Themen sind, die,
genau.
die sind so mannigfaltig,
genau.
dass
genau.
sie dich derart fordern.
Genau.
Und
genau.
zack, bist du raus. Ich habe das
genau.
jetzt um die genau. Weihnachtszeit gemerkt,
ja.
dass ich so viel Action zu Hause hatte,
ja. Ja.
dass dann Jung mal nicht in meinem Kopf war,
ja.
was sonst
total.
Sehr viel Raum einnimmt.
Total.
Und ich habe mich dann selber ertappt und gedacht,
total.
Ach, guck mal.
Geht auch.
ja, hast du jetzt ja. mal irgendwie ganz
ja.
andere Themen.
Ja. Total. Ja, genau, so geht es mir auch. Und deshalb für mich persönlich ist eine Bereicherung, auch wenn es natürlich ein Kraftakt ist und ein Spagat und Balance und man nie allen gerecht wird und sich selber schon mal gar nicht, aber trotzdem finde ich es toll.
Aber die Zeit mit mal selber, die kommt ja wieder.
Ja.
Wenn sie ein bisschen älter werden.
Ja, ja.
Dazu hast du neulich auch geschrieben, das habe ich gelesen.
Ja.
Und die kommt wieder.
Ja.
Und dann... ist vieles auch wieder möglich.
Das stimmt. So sehe ich es aus den Phasen. Und es hat ja. jede Phase schöne und herausfordernde Seiten. Und egal, ob es Teenie-Alter ist, Babyzeit oder was auch immer. Und im Unternehmen ja auch. Krise hat auch was Schönes, weil es sehr innovativ
ja.
ist und nochmal einen anderen Teamzusammenhalt erlebt. Und ja, gefordert wird viel lernt, wahnsinnig viel lernt, Kunden nochmal anders in Blick nehmen muss, zwangsläufig Sachen hinterfragt und so. Also deshalb hat, glaube ich, jede Phase schöne und anstrengende Seiten.
Meistens geht man gestärkt heraus hervor.
Ja, ja.
Oder?
Ja, total.
Mhm.
Total.
In 10 Jahren, wenn die Teenies dann flügge sind und du dich mehr auf das Unternehmen fokussieren kannst, möchtest, keine mhm. Ahnung, was passiert mit der Strenger-Gruppe? Was wäre so dein Traum?
Ich habe schon noch mal die Diversifizierung und das Internationale mit im Blick.
Okay.
Also nicht nur aus einer Risikoperspektive. Ich bin eher ein, Angst habe ich nicht so viel. aber ich habe keinen, ich habe nicht so, also ich kenne natürlich die ganzen Diskussionen rund um Krieg und whatever und irgendwie Wirtschaftsstandort und Stuttgart und überhaupt. Aber ich denke nicht so in Angst, weil das ist kein produktives Gefühl. Das hemmt einen eher. Also Vorsicht ist vielleicht gut und Risiken mit dem Blick zu haben, aber Angst nicht. Aber eher, weil ich das total spannend finde. Das fasziniert mich. Mich faszinieren andere Kulturen. Ich komme ja über einen Mensch. Mich fasziniert das, wenn ich andere Menschen und die Psychologie verstehe und die Kulturen. Und das spiegelt sich ja auch im Wohnen wieder. Ich merke das, wir haben viele internationale Kunden, die denken anders über Wohnen und Wohngefühl, anders über Design nach, als das hier die Stuttgarter tun. Selbst regionale Unterschiede merkt man. Und das fasziniert mich und das wäre schön, wenn wir das mit unserem Produkt noch weiter treiben könnten. Ich glaube, wir hatten auch oft hinterfragt, ob wir noch mal in ganz andere Geschäftsfelder gehen. Hm. Von meiner eine Schwester hat mal gemeint, lass doch Schokolade machen oder sonst
so
was.
Ganz anders.
Was ganz anderes. Ich glaube, Fokus hat ja auch einen Wert und Bauen, Immobilien sind schon sehr komplex. Das hat auch einen Charme, wenn man sich in diesem Bereich konzentriert. Also wenn das Kern, der Kernbereich ist und man in diesem rund um dieses Produkt sich weiterentwickelt und regional diversifiziert. Die Frage kommt auch manchmal, ob es mein Wunsch wäre, dass es auf jeden Fall in der Familie bleibt.
Hm.
Nein, nicht unbedingt. Also ich würde wirklich mir wünschen, dass meine Kinder das machen, wenn sie das aus freien Stücken machen. Und sonst findet man auch eine gute Lösung. Und gibt es auch andere Modelle mit Fremdgeschäftsführung und was auch immer. Ich sehe aber schon, dass ein Familienunternehmen wirklich eine Lebensentscheidung ist. Es ganz krasse Höhen und ganz krasse Tiefen gibt. Fluch und Segen, finde ich manchmal. Und deshalb braucht man diese Passion und diesen unbedingten Willen, dass man da dahinter steht. Sonst sind die Nachteile, glaube ich, zu krass und man könnte sich auch in einem unabhängigeren Lebensmodell verwirklichen. Deshalb, ich habe nicht unbedingt den Wunsch, dass sie es machen. Wenn es einer machen will und dafür geeignet ist, dann öffnen wir die Türen oder dann schauen wir uns das gemeinsam an, ob das das Richtige ist. Aber es muss nicht sein.
Hm. Wenn dein Leben ein Songtitel wäre, ich brauche noch den Titel für LinkedIn.
Oh, wow, das ist schwer.
Ich stelle die Frage nicht immer, aber du bist so so spontan und so präzise mit deinen Antworten, von dem her glaube ich, dass du das gut kannst.
Ein Songtitel?
Buchtitel.
Let it be.
Let it be.
Nein, das stimmt nicht, weil das so passiv ist, aber ich glaube schon, dass sich manche Dinge fügen und dass man da einen Weg findet. Deshalb ist der erste, der mir spontan einfällt. Der ist, glaube ich, zu passiv für das, wie ich durchs Leben gehe. Ich glaube ich gestalte schon auch und nehme die Sachen in die Hand. Aber
also das würde ich jetzt wohl mal sagen nach dem Gespräch.
Ja, ne? Aber ich glaube schon, dass manche Sachen kommen und dass man dann immer einen Weg findet. Und wenn man da positiv ist und sich drauf einlässt, dann hat sich bei mir bisher immer gefügt. Also es hat sich immer dann am Ende des Tages irgendwie gut entwickelt. Selbst wenn man es im ersten Moment nicht sieht und nicht will. So eine Krise ist total blöd. Mein Mann kam als Überflieger von McKinsey und gedacht, jetzt mache ich strenger mal zu irgendwie einem Milliardenkonzern. Und nein, das war erstmal nicht so. Ich glaube, es ist auch gut so, werden uns nicht so weiterentwickelt. Keine Ahnung, ob es Fehlgeburten waren, die in dem Moment denkt man, beschissen, jetzt weiß ich nicht, wie es gewesen wäre, wenn das gekommen wäre. Aber zum Beispiel wäre ich dann nicht in Stuttgart im ersten Moment gelandet, sondern hätte in München gewohnt. Und so haben sich manche Dinge, die vielleicht am Anfang sehr schmerzhaft waren und die man nicht nachvollziehen kann, irgendwie, weiß ich, ob es für was gut war, aber es hat zumindest eine Implikation aufs Leben gehabt und das Leben ist dadurch in eine gute Richtung gegangen.
Es fügt sich.
Ja.
Fügt sich. Ein bisschen spirituell, aber du hast ja gesagt, ne?
Ein bisschen spirituell. Ja, das stimmt.
Also ich gehe mit einem sehr, sehr positiven Gefühl jetzt hier aus dem Gespräch raus. Ich fand es total schön, dass wir uns näher kennenlernen durften.
Geht mir genau.
Mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einblicke,
danke
die
euch.
Wir jetzt hier bekommen haben und über deine Offenheit und deine Begeisterung für das, was ihr macht und mit allen Herausforderungen und den krassen Höhen und Tiefen.
Ja.
Wir sind da sehr zuversichtlich, dass ihr weiterhin euch ganz, ganz prima entwickeln werdet.
Vielen
Toll.
Dank.
Dankeschön.
Danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.